Tali Nicola, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Hallo Jan. Ja, sehr gern bin ich natürlich zu dir gekommen für das Interview. Ich bin tätig bei der Schweizer Paraplegikervereinigung und dort im Rollstuhlsport Schweiz für die Sportvermarktung zuständig und bin in einem Teil von meinem Job auch noch Spielertrainer von der Schweizer Nationalmannschaft im Rollstuhlbasketball. Spiele auch selber noch aktiv bei einem Club, bei den Pilatus Dragons in Notwil. Und ja, Basketball ist meine grosse Leidenschaft, Rollstuhlbasketball natürlich. Und in dieser Funktion bin ich heute auch da, dass wir ein bisschen über Basketball schwätzen
können. Ja, genau. Aber wie ist die Leidenschaft entfacht, wo du noch jung und knackig warst?
Stream Team ist schuld. Stream Team. Jawohl, genau.
Mit Bird und Magic.
Ja, Magic, und vor allem Magic. Ich muss sagen, ich bin ein grosser Magic-Verehrer. Magic Johnson von den Los Angeles Lakers. Was mir auch immer gefallen hat, ist einfach immer gewesen, dass er gesagt hat, wenn ich selber einen Korb mache, dann freue ich mich zwar, aber wenn ich einen schönen Assist gebe, einen schönen Pass gebe, der zu einem Korb führt, dann freuen sich zwei. Und das ist eigentlich immer so mein Motto gewesen im Basketball. Und das, was mir eigentlich auch am meisten Spass macht, einen schönen Pass zu geben, so kurz vor dem Korb noch zu meinem Teamkollegen, und der kann nachher einen coolen Korb machen.
Das ist, glaube ich, schon noch so ein Team-Spirit. Also, aber ich glaube, Nummern hast du aber vom Kobe Bryant, oder? Das 8.
Ehrlich gesagt, nein. Es ist zwar die gleiche Nummer, die Kobe Bryant mal hatte, bevor er aufs 24 gewechselt hat. Ja. Aber es ist einfach ganz pragmatisch die gewesen, die frei war.
Okay, gewisse Spiele, egal ob es ist, okay, oder so, eine Präferenz oder zu den Nummern.
Das ist so. Im Basketball war es halt früher so gewesen, dass es einfach die Nummer 4 bis 15 gegeben hat in Europa. Und nur in der NBA hat man können so von 0-0 bis 99 gehen. Und jetzt ist es mittlerweile auch offen, hat das die FIBA auch auftun. Jetzt kann man also die Nummer auftun. Ich habe mir dann auch, wo das gemacht wurde, ein Trikot bestellt für die Nationalmannschaft mit der Nummer 32. Und da haben alle Teamkollegen gesagt, es geht nicht. Nein, Nico, du kannst nicht mit dem 32 gießen. Du kommst keinen Pass über so, wir kennen dich gar nicht auf dem Spielfeld so. Also gut, habe ich halt in die Tasche gegriffen, habe mir nochmal zwei Trikots selber gezahlt und nochmal zwei Trikots bestellt mit dem 8.
Und wie bist denn du so wirklich aktiv ins Basketball reingekommen? Eben Dream Team hat so das Feuer entfacht, aber nachher?
Ja, das ist bei mir eben gerade auf meine Zeit in der Rehabilitation gefallen, im Balgrist, in der Reha-Klinik. Und ich hatte dort dann so erste Berührungspunkte gehabt mit Rollstuhlbasketball, einmal in der Woche. Und für mich ist das so die Stunde gewesen, wo einfach
Spass gemacht hat.
Ja, total abschalten gewesen, oder? Weil sonst ist alles so durchgetaktet in der Rehabilitation und auf deine Selbstständigkeit ausgerichtet und auf den Austrittstermin, wo du dir vornimmst, dann wieder ins Leben zurückzugehen, sozusagen. Und ja, in dieser Stunde hast du alles vergessen und so. Es hat wirklich die Wirkung vom Entfliehen von dem Rehabilitationsalltag. Ich habe zwar dort den Ball noch nie zum Korb gebracht in dem Jahr Rehabilitation, in dem Rollstuhlbasketball, aber es ist mir einfach geblieben, der coole Sport. Und ich habe dann angefangen, von außen auf dem Freiplatz zu spielen. Eben, das Dreamteam war dort an der Olympiade.
92
in Barcelona, genau. Das erste Mal, wo NBA-Spieler an der Olympiade waren. Und dann hat mich das begleitet. Ich habe dann in der Kante, habe ich zum Glück einen Turn- und Sportlehrer gehabt, der schon lange, bevor man da integrative Schule kennt hat oder so, hat er gesagt, ja klar, kannst du mitmachen bei uns im Turnunterricht, wo es geht, bist du dabei und sonst kannst du an den Rand an den Korb ein bisschen schiessen, wenn du nicht mitmachen willst, wenn du findest, ja, das geht jetzt gar nicht. Und so bin ich im Unihockey, bin ich auf den Knie im Goal gewesen und hatte Tischtennis, Badminton gespielt in meinem Sportrollstuhl und habe natürlich dann auch Basketball mitgespielt. Wobei ich muss natürlich sagen, ich habe dann schon den Vorteil gehabt, dass ich von meinen körperlichen Voraussetzungen her fürs Basketball relativ gut gebaut bin und auch natürlich mit den koordinativen Voraussetzungen und so recht stark gewesen bin. Da hat das so ein bisschen den Niveauunterschied, der wegen dem Rollstuhl und dem Rennen entstanden ist, hat das so ein bisschen kompensieren können, zu solchen, die vielleicht in den anderen Sachen nicht so stark gewesen sind.
Und dann würdest du dich jetzt als Point Guard oder als Guard beschreiben, also Magic, wirklich Magic-like?
trotz meiner Größe würde ich mich als Guard beschreiben. Das ist das, was ich am liebsten mache. Das Spiel lesen, den Gegner probieren zu lesen, was er macht in der Defense und dann den Ball auch halt mal neu mit anspielen, wo vielleicht mein Mitspieler noch nicht mal weiss, dass er dort frei wird und dann ist der Ball schon dort, wenn er dann dort frei wird.
Ja, aber in der NBA kommt es ja auch immer mehr, dass es höhere Guards gibt, oder wenn man jetzt an Ben Simmons denkt oder auch an Harden. Die sind ja auch nicht so klein wie früher Guards, oder?
Haben wir gesehen, du bist informiert, ja.
Ja, natürlich, natürlich. Ich bin mich immer vorbereitet.
Hast du die Nacht um die Ohren geschlagen beim NBA-Schauen?
Ja, ja, natürlich. Aber nachher, eben im Vorgespräch, Oster ist, glaube ich, die erste grosse Station für dich, Thema Basketball.
Richtig, ja. Ich habe dann eigentlich immer nur mit Fußgängern in der Schule gespielt, während der ganzen Kantonsschulzeit. Und irgendwann ist, bin ich dann wieder so weit gewesen, dass ich gesagt habe, hey, ich würde eigentlich mega gerne wieder ein Match spielen. Oder? Ich habe vorher, vor meiner inkompletten Tetraplegie, immer Fußball, Tennis, Interclub und Fußballmeisterschaft gespielt. Und irgendwann ist so das kompetitive Gen wieder gekommen, wo ich gesagt habe, hey, wieder mal ein Match und sich messen und so. Und es war noch schwierig gewesen, damals einen Club zu finden, oder? Es war noch nicht noch vor dem Internet gewesen, wo man einfach können Standort suchen around me, Rollstuhlbasketball, sondern ja, über einen Taxifahrer, der mich in die Schule gefahren hat, wo auch einen gefahren hat, der in Oster Basketball gespielt hat, bin ich zum Rollstuhlclub Oster gekommen. Und eine von deinen letzten Gästen, Thea Mauchle, die hat mich dann amigs mitgenommen, weil ich ja noch nicht können Auto fahren konnte. Und beim Rollstuhlclub Oster habe ich so die ersten Versuche gemacht auf dem Rollstuhl-Basketball-Court.
Und wie würdest du da zumal die Schweizer Liga beschreiben? Wie gross war sie gewesen?
Ja, fast noch ein bisschen, ja nein, damals war sie gerade sehr klein gewesen, aber dann ist sie zwischendrin mal recht gewachsen. Also da haben wir wirklich eine Zeit gehabt, wo wir wieder 10 Teams hatten, wo wir teilweise sogar 2 Ligen gemacht hat. Und jetzt mittlerweile ist sie halt wieder ein bisschen zusammengeschrumpft. Wir haben eine kurze Phase gehabt, wo ein paar Söldner, die damals in Deutschland gespielt haben, wieder zurückgekommen sind in die Schweiz und aber noch auf Top-Level gespielt haben, wo es wirklich 4 eigentlich gleich starke Teams gegeben hat mit den Aeglen, den Dragons, St. Gallen und Tessin. Und das war natürlich eine ganz lässige Zeit gewesen, so von, würde man sagen, 2004, ja. 5 bis 2007. Wo jedes Spiel in dieser Vierer-Konstellation wahnsinnig spannend war und so mit 5, 6 Punkten entschieden worden ist, oder? Und das hat natürlich am Niveau von der Meisterschaft und auch dem Zuschauerzustrom wahnsinnig gut tun. Jetzt im Moment ist es halt schon so, dass wir praktisch nur 2 Teams haben, die so auf Top-Level spielen, oder mit Genf, wo jetzt der Cup-Final gewonnen hat vor 3 Wochen und mit uns, wo in der Meisterschaft 1-0 am Führen sind jetzt in den Playoffs, wo dann am Samstag das zweite Finalspiel bei uns zu Hause ist.
Aber warum ist es so schwierig, viele zu motivieren, auch für den Sport und auch so Halbprofisport? Also wenn du eben vorher gesagt hast, 10 Vereine und 4 auf Top-Niveau, was ist denn das Problem? Weil ich denke, Pilatus und auch Genf machen ja einen guten Job. Warum hat das keine Strahlkraft? Weil Basketball allgemein eine Randsportart ist in der Schweiz.
Das ist jetzt ganz schwierig zu sagen, oder? Wenn ich jetzt
so
das Fähnchen in den Wind heben. Aber es ist natürlich so, dass Basketball in der Schweiz ein bisschen wie der Randsportart ist. Auf der anderen Seite wird ja weltweit Basketball immer mehr vermarktet, auch durch die Internetanbieter, die es gibt mit League Pass und so, wo man es ganz einfach auch überall schauen kann und wo das auch sehr international geworden ist. Also dort kommt eigentlich eher mehr Strahlkraft her, so von der internationalen Basketballvermarktung, auch in Europa. Was halt schon so ist, man hat wahnsinnig viel Wahl, oder? Als Rollstuhlfahrer heutzutage im Sport. Früher hat es als Teamsportart eigentlich nur Basketball gegeben. Und das war eigentlich klar gewesen, der Club, der macht jetzt Basketball und so. Und heutzutage hast du halt so viele Möglichkeiten im Sport zum Ausüben. Und Basketball ist halt eine relativ hohe Anzahl Leute, auch, die du haben für ein Team, oder? Also für eine ganze Saison dann spielen. Wo dann wirklich während dieser Saison, während diesen geschätzt jetzt etwa 20 Spiele mit Euroleague und allem, die Leute nicht immer sagen, ja, aber an dem Wochenende hat dann das Grossmami Geburtstag und an dem Wochenende habe ich dann das, sondern wo an dem Wochenende dann halt Spiel ist. Oder? Genau. Ja. Das, da brauchst du halt 8 bis 10 Leute, oder, die auf der gleichen Wellenlänge sind. Und das ist, ja, das musst du halt zuerst mal finden.
Für die Zuschauer jetzt von auch nicht aus dem Behindertenkuchen, was ist der grösste Unterschied vom Rollstuhlbasketball zum Fußgängerbasketball?
Der grösste Unterschied ist, dass es im Rollstuhlbasketball kein Doppeldribbling gibt. Das ist immer so die Geschichte, die mich Leute eigentlich fragen, was ist der Unterschied, oder? Und sage ich, eigentlich ist fast alles gleich. Die Körbe hängen auch auf der gleichen Höhe, dann ist schon mal so hoch, oder? Und das Feld ist das gleiche. Grossteil der Regeln mit der Foulauslegung, mit Spielzeit und so sind genau gleich. Aber eben, damit man den Rollstuhl zwischendrin noch irgendwie anschieben kann, darf man den Ball also prellen, in 2 Hände nehmen und wieder anfangen zu prellen. Man darf ihn sogar auf die Knie legen und dann 2-mal anschieben, den Rollstuhl, und dann muss man einfach zwischendrin mindestens 1 Dribbling machen, bis man ihn wieder anschieben darf. Und das ist so ein bisschen der grosse Unterschied.
Und wie war denn die Stehgeschichte vom Drachen in Luzern? Das nehme ich jetzt noch wunder, weil eben von Ostern auf Luzern ist schon ein kleiner grosser Schritt.
Ja, ist ein grosser Schritt, ja, das stimmt. Ja, irgendeinmal haben meine Ziele nicht mehr mit diesen Zielen vom Team einfach übereingestimmt, oder? Es hat viele Leute gehabt, die das einfach so, ja, aus Spass an der Freude gemacht haben und einfach vom Herbst bis Frühling und im Sommer dann nichts mehr haben wollen wissen von Basketball, und meine Ziele sind höher gewesen im Basketball. Ich wollte die Meisterschaft spielen, ich hatte dort schon das Ziel gehabt, als Profi ins Ausland zu gehen, und ich habe dann gewusst, das kann ich nur erreichen, wenn ich auch zu einem Team gehe, das Europacup spielt, und habe dann ein Angebot bekommen, wo Pilatus Dragons den Trainer gewechselt haben, wo der Roger Getzmann Trainer wurde, und hat dann das auch angenommen. Ja.
Und jetzt wohl als Drache und als Spielertrainer, ist es nicht auch eine ziemliche Doppelbelastung so als Trainer? Ich kann mir ja das vorstellen, dass du als Trainer, wenn du spielst, eigentlich gar nicht gross kannst spielen, weil du ja gleich schon musst überlegen, was du denn wieder sagst oder Ansprache, also kannst du es gut handeln?
Ich kann es relativ gut handeln, weil ich relativ schnell kann switchen, also wenn jetzt ein Timeout ist oder so, und weil ich vorher auch schon als Captain lange Zeit eine ähnliche Rolle natürlich hatte, als Sprachrohr vom Coach auf dem Feld, oder? Also ich war vorher schon eigentlich ein Leader gewesen, der relativ, relativ oft das Wort ergriffen hat und nochmal ein bisschen etwas dazugegeben hat zu dem, was der Trainer gesagt hat und so. Von dem her bin ich mir schon ein bisschen gewohnt gewesen. Aber was du recht hast, es ist natürlich schwierig, gerade in einem Spiel, wo es Herd auf Herd geht, wo eigentlich deine volle Leistung und Konzentration aufs Spiel gefordert ist. Und du dann aber solltest noch irgendeine Anpassung machen in der Taktik und so. Und dort ist es natürlich schon so, wenn, sagen wir, wenn auf der anderen Seite immer Körper passieren in der Verteidigung, als auf der, wo du verteidigst, oder? Vom Korb. Und du schaust dann einmal ein bisschen zu fest über, warum passieren jetzt dort auf der linken Seite immer Körb. Dann fährt er sicher deine hinten am Rücken durch und dann passiert auf deiner Seite Korb.
Ja.
Genau. Also so ist es natürlich schon. Und von dem her ist es sicher besser. Ich habe auch ja jetzt die letzten 2,5 Saisons einen Kollegen von mir gehabt, der als Coach dabei war, wo einfach ein Training in der Woche dabei war und an dem Spiel. Leider hat es von seinem Lehrerberuf jetzt mit dem Stundenplan, den er dieses Jahr hatte, einfach nicht zusammengepasst mit auch noch zu coachen. Ja, das war natürlich eine sehr komfortable Situation gewesen. Und in der Nationalmannschaft habe ich auch einen Assistant Coach dabei, der dann das auch so die Aussensicht einbringt. Oder?
Okay, das ja. ist manchmal, glaube ich, schon noch wichtig, oder? So das Gesamtpaket können zu sehen, oder? Wo du vielleicht gar nicht hast.
Ja, das ist extrem wichtig, ja, weil du spürst etwas auf dem Feld, das vielleicht von aussen dann auch wirklich anders aussieht. Und es ist dann einfach schade, wenn du es dann nachher im Videostudium siehst, wo die Lösung gewesen wäre, wo vielleicht jemand draussen gerade können sagen, hey, jetzt machen wir mal die Anpassung.
Und wie geht das mit den Punkten, die ein Team muss haben? 14 Punkte für ein Team haben, die Klassifizierung. Willst du da noch kurz erzählen, wie das funktioniert?
Ja, ich sage immer, wir sind die inklusivste Sportart, die es gibt im Rollstuhlbasketball.
Ist immer gut.
Bei uns ist es tatsächlich wirklich so. Ich meine, in der Schweizer Meisterschaft zum Beispiel dürfen auch sogar Fußgänger mitspielen, die keine Behinderung haben. Die haben einfach 4,5 Punkte, was die höchste Klassifizierungspunktzahl ist, weil sie volle Rumpfmuskulatur haben. Aber gegenüber jemandem, der den Fuß amputiert hat zum Beispiel, haben sie ja keinen Vorteil, oder? Ja. Ob du erinnerst, sie haben noch mehr Gewicht, was mit umfahren, oder? Ja. Der mit dem Fuß hat ein bisschen weniger. Ein hochgelähmter Paraplegiker, der ab der Brust abwärts nichts mehr spürt und auch keine Rumpfmuskulatur und somit auch viel weniger Stabilität hat im Sitzen, der hat einen Punkt, das ist die tiefste Punktzahl. Und dann ganze Halbpunkte-Schritt Abstufungen geht es rauf. Und so hat jeder Spieler eigentlich vor allem definiert über seine Rumpfstabilität eine Punktzahl. Und dann muss man einfach die Summe von diesen 5 Spielern, die gleichzeitig auf dem Feld stehen, muss man zusammenzählen. Und dann darf es, wie du richtig gesagt hast, in der Nationalmannschaft 14 Punkte geben Maximum. Und dort dürfen dann auch keine Fußgänger mehr mitspielen. Dort musst du eine gewisse Minimalbehinderung haben. Das kann aber auch ein ganz schwerer Knorpelschaden sein oder so, dass du nicht mehr kannst einfach Fußgängersport treiben. Im Clubwettkampf dürfen es 14,5 Punkte sein. Also bei den Dragons in der Schweizer Meisterschaft oder in der Euroleague, wo Clubs gegeneinander spielen, dort darf es 14,5 Punkte sein.
Und du hast es gleich noch geschafft, zweimal ins Ausland zu gehen. Ich glaube, eines in Deutschland und eines in Italien. Wie ist das gewesen und wie muss ich mir das vorstellen, wenn man jetzt das in der Schweiz vergleicht? Einfach das Niveau und auch Professionalität.
Das ist jetzt, sind es eigentlich 3 Fragen in einem. Also, wie ist
kann
das,
ich gut, Entschuldigung.
Wie ist das gewesen? Fantastisch, ein Bubentraum, natürlich vom Profisport. In Deutschland habe ich das so halbprofimässig gemacht. Dort habe ich immer bis am Mittwoch geschafft, bei der Stadt Zürich, beim Stadtpräsident damals, im Stab. Und bin dann immer am Donnerstagmorgen auf den ersten Zug auf Wetzlar zum RSV Landil. Und habe dann habe 4-mal trainiert, Donnerstag, Freitag und dann noch das Spiel am Wochenende und dann wieder zurück. Und das ist eine super Zeit gewesen. Also ich muss sagen, Deutschland war wirklich der Verein gewesen mit Landil, der am professionellsten aufgestellt ist eigentlich im Rollstuhlbasketball. Also mit dem Management, mit einer Geschäftsstelle, jedes Spiel 1300, 1500 Fans in der Halle. Jetzt sind wir auch Vize-Champions Cup-Sieger geworden, sind im Finale an Galatasaray Istanbul gescheitert und haben einfach eine tolle Saison gehabt mit wahnsinnig vielen Freundschaften, die man auch mitnimmt, mit Nordamerikanern, die da waren, aber auch mit den deutschen Mitspielern und grossartige Art, auch seinen Sport dann zu leben, oder? Wenn du das erste Mal dann immer vor Publikum spielst, das, wo man sich auch erträumt, oder? So ein Spiel, wie du sagst, wie man in der NBA sieht, oder? Wo dann irgendwie, wenn du einen triffst, Publikum crazy aufspringt und wenn deiner daneben tschüss ist, das gehörst aus dem Publikum. Das ist so. Ja, genau. Das ist schon so wirklich ganz eine lässige Erfahrung gewesen. Und Italien ist irgendwie ganz anders gewesen. Wir haben dort bin ich als Profi gewesen, wirklich. Und dort habe ich natürlich noch mehr trainiert. Das haben wir 7-8 Trainings in der Woche gehabt. Ich konnte zum ersten Mal zu Zeiten trainieren, wo normale Leute arbeiten und nicht müssen neben dem Arbeiten irgendwie das Training rundherum jonglieren. Und das merkst du einfach extrem, oder? Weil du dann die Regeneration hast, Oder? Weil du dann nicht mehr musst nach dem Arbeiten, wenn du schon den ganzen Tag gehockt bist, neues Training von 8 bis 10 oder über den Mittag ins Krafttraining statt richtig zum Mittagessen und so Sachen. Sondern du gehst dann halt ins Krafttraining oder ins Wurftraining vom 9.30 bis um 12 Uhr und hast den normalen Mittag und nachher machst du eine Siesta und dann gehst du ins zweite Training und dann vielleicht noch in ein drittes Training ganz am Abend. Also es ist einfach ganz anders, oder? Du hast dort wirklich, dort habe ich eigentlich nochmal am meisten Fortschritt gemacht. Basketballer ist gesehen, weil einfach der Ball wird wie ein Teil von dir, oder? Es ist nicht mehr so wie jetzt, wo du in die Halle kommst, okay, jetzt erst mal ein bisschen prellen, mal wieder schauen, wo der Ball so ist und gehört, so ein bisschen spüren, sondern du bist in der Halle und bist gerade ready. Ja. Genau.
Und warum klappt das im Ausland jetzt so nah bei uns, die Nachbarn Deutschland und Italien, dass es dort einen Profisport kann geben im Rollstuhlbasketball und bei uns nicht?
Ja, eben. Jetzt gibt es so ein Lied, oder? Einer von 80 Millionen und wir sind halt einer von 8 Millionen. Und ich glaube, Grösse ist schon ein wesentlicher Teil natürlich, wo Deutschland und Italien, die einfach viel grösser sind und durch das natürlich auch mehr Sportler rum sind und mehr Ligen können entstehen. Italien ist es ein bisschen auf dünnem Eis gebaut, oder, von der Finanzierung her. In Deutschland ist das wirklich solider aufgestellt, mit über Sponsoring und so. Und da weiss man über ein paar Jahre gesehen, oder, kann der Verein dann das stemmen und so. Da überlegen sich auch Clubs gut, wenn sie jetzt in der ersten Bundesliga mitspielen, wo es halt jetzt mittlerweile wirklich viele Profis hat. In Italien war es oft ein bisschen so, dass ich bin zum Glück bei einem guten Verein war, der die Löhne immer zahlt, aber es ist auch mal, hört man auch mal wieder, dass wieder Löhne nicht gezahlt werden für ein paar Monate oder so.
Nein, das diese habe ich auch mit Jan Biller diskutiert, dass man eben, wenn man jetzt die Olympiaden anschaut oder die Paralympics, dass Deutschland viel mehr bringt, ist auch logisch, weil sie natürlich viel mehr Sportler auch haben. Also ist das auch im Basketball so, dass es einfach viel mehr Rollstuhlbasketball gibt, um so eine Liga aufzubauen?
Ja, grundsätzlich schon. Und dann irgendwann sind halt auch Finanzen da, oder? Zusammen mit dem Publikum, wo dann auch kommt, oder? Und mit den Sponsoren, dass man dann auch noch Leute dazu kaufen kann. Und ja, ich muss schon sagen, die Einstellung vom Publikum ist schon auch ein bisschen anders. Also die Deutschen sind natürlich sportmässig schon noch ein bisschen anders eingestellt und tun dann dort auch in der Region ihren Verein unterstützen. Also nicht nur irgendwie da bei uns, oder? Du, ich weiss nicht, bist FC Luzern-Fan vielleicht, ja, oder? Nicht so, aber ja, ist ja gleich.
Ja, nein, ich weiss, aber
oder da ist man vom grössten Verein in der Region, der in der Top-Liga spielt, vielleicht Fan. Ja. Aber nicht vom FC Cham oder so, wo man dann fanatisch unterstützt und wo auch schon irgendwie 600-700 Leute gehen, gucken, die Match von der ersten Mannschaft schauen. Ja. Und in Deutschland ist das gang und gäbe, dass auch in den Regionalligen halt ein Einzugsgebiet von diesen Dörfern und um wirklich an die Match geht. Und,
das ey, fast wie ein Volksfest.
Ja, und auch bereit ist, Eintritt zu zahlen. Oder? Ich meine, so ein Spiel in Deutschland kostet 13 Euro, ein Einzelspiel, ein Eintrittsticket. Was ist nicht nichts, oder? Wenn 1500 Leute in der Halle sind. Klar, ein paar haben Saisonkarten, ein paar sind, aber wenn 1000 Leute zahlen, ist das schon mal ein Batzen, der reinkommt, oder? Und dann kann man natürlich auch wieder etwas machen, zusammen mit Sponsorengeldern, und kann man das schon ein bisschen professioneller aufziehen.
Wie du ja als Nazi-Trainer weißt du sicher gerade zum FF, wie viel Söldner haben wir von der Schweiz im Ausland?
Im Moment haben wir 3 Söldner im Ausland. Der Philipp Heveli, der spielt beim gleichen Verein, wo ich gespielt habe, beim RSV Landil. Steht auch, hat das Cup-Finale leider auch verloren mit einem Punkt vor 2 Wochen und wird jetzt auch noch im Liga-Finale stehen, gegen die gleiche Mannschaft, die sie im Cup gewesen sind, also im Pokalfinale natürlich in Deutschland. Und wird auch noch im Final Four von der Champions League zu sehen sein. Also das ist wirklich beim Top-Team, oder? Und kämpft dort um die grössten Club-Pokal, die es eigentlich gibt im Rollstuhl-Basketball. Der Moritz Amacher, der war auch in Deutschland in Wiesbaden gewesen. Die sind in den Playdowns gewesen, haben aber als bestes Team abgeschlossen, also den Abstieg eigentlich klar können abwenden. Und der Yannick Binda, er ist im Studium und darum so ein bisschen als Halbprofi tätig und macht das so wie ich früher, er ist immer am Donnerstag auf dem Weg nach Varese und spielt dann in der italienischen Liga. Okay. Mit dem HS Varese. Genau.
Und also das Topland im Rollstuhlbasketball ist Amerika oder gibt es da eine Verschiebung? Weil wenn wir jetzt schauen, wenn die Topspieler kommen, dann Olympiade ist Amerika eigentlich das Nonplusultra. Was ist das Nonplusultra im Rollstuhlbasketball?
Im Rollstuhlbasketball ist Amerika nicht ganz Nonplusultra. Sie okay. haben zwar ein sehr starkes Team, haben aber jahrelang müssen hinter den Kanadiern anstehen, wo so ein bisschen der Michael Jordan im Rollstuhlbasketball hat, mit dem Patrick Anderson, wo wirklich einfach perfekte Voraussetzungen hat für Rollstuhlbasketball und das auch wahnsinnig toll macht, sein Team dort immer wieder zu führen. Dann ist aber Amerika gekommen und hat in Rio das erste Mal seit weiss nicht wie viele Jahren Paralympics gewonnen. Mit einem sehr jungen Team, halt nicht sehr grossen Team, was ja eigentlich verwunderlich ist. Sie haben keinen richtigen Center, also so einen richtig grossen Spieler. Also sie spielen sogenannte Small Ball, wie man sagt, mit viel Shooting und wahnsinnig viel Speed im Rollstuhl und Agilität. Und haben dann mit dem Spielstil auch können eben die Paralympics Goldmedaille holen. Dann ist aber 2018, wo wir gedacht haben, ja, Damis, die machen es eigentlich wieder, ist schon England gekommen mit einer ganz jungen Truppe. Haben die Arrivierten sind eigentlich plötzlich von der Bank gekommen, wo man gedacht hat, die spielen für England. Und England hat mit einer Truppe, die schon Junioren-Weltmeister geworden ist, haben die zusammen die Weltmeisterschaft gewonnen in Hamburg. Und somit ist jetzt eigentlich im Moment der Zweikampf Amerika-England sicher am toben, obwohl die Briten im Moment so leicht vorteilen.
Und wo genau ist die Schweiz einordnen?
Die Schweiz ist Nummer 10 von Europa. Also wir sind deutlich besser als unsere Fußgänger-Basketball-Kollegen.
Ja, ja.
Die haben es nicht mal an eine BEM geschafft und wir sind in der A-Gruppe. Also es gibt ja A-, B- und C-Gruppen in Europa, wo es Europameisterschaften gibt. Und die letzten zwei vom A steigen dann ab bis B, die besten zwei auf. Und wir sind also der letzte Nicht-Absteiger natürlich, wenn man es so ja, sieht. Aber
das ist gut.
Ich meine, für so das...
Man sich als Niveau kommt langsam.
Also für das, wie viele Spieler das wir natürlich sind im Land, ist es sehr gut. Aber wir haben natürlich auch höhere Ziele. Oder mit dem Niveau, das wir haben können steigern, mit den drei Söldnern, die wir haben, wollen wir natürlich uns nach vorne orientieren und nicht immer gegen den Abstieg, sondern eigentlich um die Plätze spielen, die dann an den Paralympics sich qualifizieren oder an eine WM.
Und das ging aber wahrscheinlich nur, wenn man ein Halbprofi-Geschäft anbringen würde, oder nicht?
Ja, wir probieren natürlich dort vom Verband aus auch, haben wir so Programme, wo wir probieren, die Athleten zu unterstützen, auch finanziell, gerade in diesen Jahren, wo auch EM und oder WM sind und so, wo man kann nachher auch mit dieser Finanzierung vielleicht das Arbeitspensum ein bisschen reduzieren oder mal unbezahlte Urlaub nehmen für irgendwelche Trainingscamps. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer wieder eine Herausforderung für die anderen Spieler, ausser jetzt die Zöllner, oder? Sich wieder an das Niveau anzutasten im Sommer und nachher auf dem anderen Niveau halt zu spielen. Wohingegen die, die in den grossen Ligen spielen, natürlich jedes Wochenende ein spannendes Spiel haben einfach, oder?
Und wie machen die Juniorenförderung? Habt ihr ein B-Team? Weil ich glaube, um 2000er Jahre haben die ein B-Team mit den Hurricanes.
Aha, ja, das ist im Club, oder? Okay, also ja. Von der Nationalmannschaft aus haben wir so ein Youth Development Program im Basketball, wo wir ein Christmas Camp immer machen, wo Interessierte können kommen auf allen Stufen. Dann haben wir natürlich in den Nachwuchsfördergefäßen Basic Rolli, Future Rolli, Paratalent vom Rollstuhl Sport Schweiz, haben wir auch Basketballer, die sich am Weiterentwickeln sind, die dann zusammen mit mir und ihren persönlichen Trainer am an ihrem Spiel arbeiten und an ihrem Fortschritt. Und jetzt im Club von der Pilatus Dragons aus, dort haben wir die Hurricanes, der Rollstuhl Club Zentralschweiz Hurricanes, wo so ein kleines Einstiegsgefäß sind. Also es gibt bei uns so ein Patientenbasket in Notwil, wo Patienten in der Reha das eigentlich noch kennenlernen können oder einfach auch Einsteiger, die vielleicht schon nicht mehr in der Reha sind, aber mal schauen, ob Basketball etwas wäre für sie. Und nachher ist eigentlich der nächste Schritt, dass man wieder in die zweite Mannschaft in Trainings geht und mit der zweiten Mannschaft dann in der B-Liga spielt und sich dann, wenn man das wette natürlich, wenn man wirklich dort wette vom, sagen wir mal, vom Leistungssport, oder, wo man Wettkampf spielt, in Spitzensport gehen, dann auch zu den Dragons könnte ich kommen.
Und wie viel Prozent in deinem Alltag ist von Basketball bestimmt? Jetzt auch mit den Playoffs von der NBA?
Das ist eine schwierige Prozentzahl.
Gefühlt 100!
Meine Frau würde sagen, 200 ist Basketball, 10 ist sie und... nein. es ist schon so, dass im Moment natürlich viel Basketball ist, oder auch wenn noch eben NBA läuft oder wenn noch die Europacup-Wettkämpfe sind von den Legionären, die bei uns im Ausland spielen, dann schaue ich dort natürlich auch noch, bin interessiert, was der Janik macht, wenn er in Vigo spielt, am Europacup-Final, oder was jetzt eben der Philipp macht. Und heutzutage mit den Livestreams, die es überall gibt, super, kann man das natürlich auch perfekt noch nachschauen. Und das kann ich nicht alles in die 30% Trainerjob einpacken, sonst kann ich meinen eigentlichen Job nicht machen. Darum ist natürlich Basketball im Moment schon sehr im Vordergrund, gerade jetzt so im Frühling.
Und NBA, gibt es ein favorisiertes Team, wo dein Herz schlägt? Oder sind es die Lakers wegen Magic Johnson?
Ja, ich bin immer noch Lakers-Fan. Es ist ein bisschen schwierig für uns im Moment. Wir haben gedacht, als wir den LeBron gekauft haben, dass es jetzt fürschi geht, wieder Richtung Playoffs. Und dann ist die elende Trade-Geschichte gekommen mit dem Anthony Davis, wo nachher plötzlich alles so ein bisschen auseinandergeht ist, teammässig. Also ganz schwierig, gerade als Lakers-Fan.
Das schon, aber ich glaube, schon der Punkt mit dem Trade, mit dem Davis, aber auch der Ausfall vom Lonzo Ball, hat, glaube ich, schon auch mehr noch gezogen. Weil eben der Spielmacher hat ein bisschen gefällt.
Gut, ehrlich gesagt, mit dem kann ich überhaupt nicht anfangen.
Ich weiß schon. Mit dieser
Startkultivierung vom Vater, der seine Söhne aufpeitscht. Das finde ich eine schwierige Geschichte. Aber logisch.
Spielerisch, oder?
Logisch, hat es damit zu tun. Und vor allem auch, dass der LeBron natürlich ja so lange ausgefallen ist mit der Listenverletzung. Und nachher war halt schon ein grosser Task gewesen, gerade in der Western Conference, wo viel die stärkere Conference ist. Also Clippers als
Achte
haben ja irgendwie schon 45 Siege. Da wären wir im Osten, wären wir irgendwie Dritte oder Vierte oder so. Das ist wirklich, das ist einfach so hart umkämpft und so nah und über 82 Spiele, musst du dir das mal vorstellen. Das können wir uns nicht vorstellen, oder? Was dort abläuft.
Aber gibt es eigentlich auch jetzt noch einen Struck zu Amerika im Rollstuhlbasketball, so eine NBA, Wheelchair-NBA, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, das haben sie tatsächlich irgendwie
nicht
angebracht, dass dort mal genug Fördergelder fliessen, um so etwas aufzubauen. Und ist eigentlich noch überraschend, weil sie haben ja ganz viele so Veteranenstiftungen für Kriegsveteranen, wo richtig Kohle rum ist, oder? Aber irgendwie hat man das nie geschafft, dort zusammen mit der NBA irgendetwas Gescheites auf die Beine zu stellen. Darum sind eigentlich die besten Spieler, also nicht so wie, im Fußgängerbasketball, oder? Ist es ja so, dass die besten Spieler von Europa unbedingt in der NBA spielen wollen. Auch. Und im Rollstuhlbasketball ist es genau umgekehrt, dass eigentlich die besten Spieler, die kommen von Amerika nachher auch in unsere europäischen Ligen spielen, in Spanien vor allem, in Italien und in Deutschland oder Frankreich.
Und wer übernimmt jetzt das Zepter bei den Lakers jetzt, wo der Magic seine Levels wieder twittern und in der Magic Johnson sind und mit jedem der Buddy sind?
Ja, schwierig. Es gibt ja jetzt viele Interviews, die gemacht werden. Ja, ich tippe fast auf Tyronn Lue.
Ja, aber dann... hat man wieder so...
Hast mich nicht gefragt, wer ich will, dass sie übernimmt? Ich habe mich nach einem Tipp gefragt.
Ja, stimmt, ja. Aber dann wäre es wieder so ein Schmuck vom James halt ein bisschen drumherum. Und ob das gut tut, ich weiß nicht.
Ja, wenn wir jetzt darüber reden, was gut wäre, dann wäre wahrscheinlich Monty Williams eine gute Wahl. Den haben sie auch interviewt. Aber... Ja.
Der hat andere Angebote, könnte man sagen.
Könnte man sagen, genau.
So Phoenix, und dort kann er halt etwas Neues aufbauen.
Schwierig,
ist
ja.
Auch schwierig, Phoenix.
Ich glaube auch, es ist, also, ich weiß nicht, ob es der attraktivste Job ist im Moment, weil...
Für den Laker,
nein. Ja, wahrscheinlich wird, also du hast einen Superstar, der irgendwie auch so ein bisschen nachgesagt wird, dass er sagt, was passiert, oder? Der ist völlig irgendwie nicht... connected mit dem Team, also der ist, ja, der sitzt irgendwie am Ende von der Bank, oder, und zwischendrin sind 5 Sitze und nachher fängt das Team an.
Und macht so. Ein bisschen Instagram, oder?
Ja, genau. Etwas so, und das ist schon schwierig. Also eben ja. Als Fan ganz schwierig, sich da damit zu identifizieren.
Welche Organisation macht es in deiner Meinung nach super? Also jetzt einmal abgesehen vom Fanherz. So neutral.
Also ganz neutral gesehen ist natürlich wahnsinnig, was in Golden State aufgebaut worden ist. Einfach vom Personal her, wo sie dort angedraftet haben, zusammengekauft haben. Und ich glaube, das ist ja der Grund, haben ja alle dann gesagt, jetzt geht der Kevin Durant auch noch dort an. Jetzt geht der DeMarcus Cousins auch noch dort an, oder?
Ja,
wie kommen die all zu diesen Leuten? Und es ist ganz einfach. Die Leute spielen gegen die Teams. Und sie sehen, wow, Basketball ist da brutal fun, weil jeder hat den Ball, alle säckeln in der Offense, es ist ein wahnsinnig lebiges Spiel. Pro Offense hast du manchmal 2-3 Mal den Ball, auch wenn du nicht am Schluss den entscheidenden Wurf machst, aber es macht einfach wahnsinnig Spass, oder? Plus, dann hast du natürlich so ein Charisma von einem Coach, von einem Steve Kerr, der mit dem Michael Jordan zusammen 3-mal Meister geworden ist, wo in San Antonio 2-mal Meister geworden ist, mit Tim Duncan und Ginobili und so.
Und das ist, Greg Popovich.
Ja, das ist natürlich schon, das färbt ab, oder? Ja, es sind einfach Leute mit Charisma. Und was man jetzt diese Saison noch muss sagen, Clippers, glaub, die haben auch einen sehr guten Teamzusammenhalt angebracht, Team Spirit, auch wenn sie eigentlich das halbe Team noch während der Saison austauscht haben und Leute weggetradet haben, wo man gesagt hat, oh, jetzt wo der weg ist, wird gar nichts mehr aus denen.
Aber der Lou Williams hat ja dort Verantwortung übernommen, oder? Ein Six-Man auch.
Ja, richtig.
Und genau. Doc Rivers ist, glaube ich, auch noch ein guter Trainer. Den kenne ich ein bisschen zu wenig, aber...
Ja, nein, das ist natürlich auch ein verdienter Trainer, oder? Er ist auch mit den Celtics Meister geworden. Der hat in diesem Duell mit Kobe Bryant bei den Lakers und dem Paul Pierce bei den Celtics, ist er Celtics-Trainer gewesen, und da hat es natürlich ein paar harte Finals-Duell gegen Celtics-Lakers.
Aber wie ist es jetzt so als langjähriger Basketball-Fan, wenn so die alten Veteranen, also jetzt Dirk Nowitzki, Dwayne Wade, zurücktritt, hat man da ein weinendes Auge? Oder sagt man, es kommt gutes Neues nachher?
Ja, es ist noch verrückt. Schwierig ist der Name, wenn die... man merkt, die sind ja so gleich alt wie wir selber, oder?
Und
ich habe ja eigentlich mal schon meinen Rücktritt gegeben aus der Nationalmannschaft und wollte als Trainer einfach weitermachen nur. Und dann haben wir einfach gesundheitsbedingt ein paar Ausfälle gehabt, wo ein junger Spieler ist gestorben an Krebs, ein anderer hat immer wieder Rekubiten gehabt und so und nicht mehr können sich entwickeln und der wäre auf meiner Punktzahl gewesen, oder? Und durch das ist es nachher einfach extrem eng geworden in der Rotation und ich mit meinen 2,5 Punkten habe gesehen, ich könnte jetzt eigentlich auf dem Feld könnte ich noch mal etwas bewirken und hat dann auch mit dem Team geredet und sie haben dann das auch ohne mich entschieden in einer Teamsitzung, ob ich nur als Coach dabei sein soll oder ob ich als Spielertrainer soll in der Nazi aktiv sein. Und es ist dann so weit gekommen, dass ich halt nochmal mir die Trikots mit dem 8. bestellt habe.
Sehr schön, sehr schön. Aber jetzt auch, wenn du ein bisschen rumgekommen bist in Europa, wie rollstuhlfreundlich oder behindertenfreundlich ist die Schweiz?
Das ist jetzt ganz schwierig zum Vergleichen. Es ist auch so, einzelne Sachen festzumachen.
Ja, aber wir können darüber diskutieren.
Ja, genau. Also, ich denke, in der Schweiz, was sich so ein bisschen verbessert hat jetzt in den letzten Jahren wirklich, ist so ein bisschen der Busverkehr. Gerade wenn du relativ fit bist und so der regionale Busverkehr eigentlich jetzt, ich wohne in Schönewert und dort ist so Grossraum Aarau, oder? Mit den Bussen, mit den Rampen, das geht wirklich eigentlich sehr gut. Also auch selbst wenn ich mit Kinderwagen noch vorne dran unterwegs bin und so, die Buschauffeure kommt raus, tun die Rampen geschwind raus und an den meisten Orten hast du die erhöhten Randsteine, wo du relativ flach gut raus kannst. Das hat sich sicher sehr stark verbessert. Auf der anderen Seite ist natürlich der Zugverkehr immer noch schlecht gemacht. In Europa ist es so, dass es manchmal komische Regelungen gibt. Also wir sind zum Beispiel zu Vigo an einem Finalturnier gewesen und haben dann am letzten Abend, nachdem es vorbei war und wir eine gute Platzierung gemacht haben, haben wir gesagt, jetzt gehen wir mit dem Team essen, aber nicht da das Hotelfood, sondern gehen irgendwo in die Stadt, oder? Und sind dann alle im Bus reingehockt, dann kommt der Busfahrer und sagt, nein, er darf nur 2 Rollstuhlfahrer mitnehmen. Und wir haben gedacht, der macht jetzt erst irgendwie einen Witz, wir könnten schon noch überschnurren. Bis wir gemerkt haben, das ist kein Witz, der telefoniert da mit seinem Chef und die reden von Polizei und weiss nicht was, wenn wir jetzt nicht aus dem Bus rausgehen, oder, mit dem Team. Und es ist tatsächlich so, dass die also nur im ganzen Bus 2 Rollstuhlfahrer gleichzeitig dürfen mitfahren, wie es auch Platz hat, um sich dann so angurten und so. Und das ist dann wiederum schwierig, wenn du mit einem Rollstuhl-Basketball-Team unterwegs bist.
Wo so 11, 12 ist. Und wie hast du Deutschland wahrgenommen?
Deutschland habe ich eigentlich auch sehr gut wahrgenommen. Also ich bin ja dort mit dem Zug immer gereist. Ich bin von Zürich Hauptbahnhof bis Frankfurt Hauptbahnhof mit dem Intercity. Und nachher von dort aus mit einem kleinen Regionalzug auf Gießen gefahren, wo auch so Niederflur ebenerdig war. Und wenn du natürlich mit den Fernreisezügen, wo du eh gebucht bist, auf irgendeinen Zug fahrst, und dann geht das eigentlich relativ gut mit der Anmeldung und allem. Aber es ist natürlich nicht so, dass du einfach kannst kommen und sagen, ich nehme jetzt einen Zug später. Oder?
Nein, das geht bei den Deutschen nicht so gut. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Schwierig, schwierig. Und jetzt also die nächsten Top-Shots in den Basketball, so Events, wo vielleicht noch kannst sagen, eben, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, auf das Playoff-Spiel mitschneiden und aufladen, aber so das Nächste, wo vielleicht jetzt in der Pause, kann das sein über den Sommer?
Nein, es geht also erstens musst du es schaffen, mitschneiden aufs Playoff-Spiel. Ja. Ich habe einmal weniger NBA schauen in der Nacht und ein bisschen in der Nacht durchschneiden.
Ja. Oh,
nein, also das erste Ziel ist natürlich jetzt am nächsten Wochenende, eben am 4. am Abend, am Samstag, am 7. im SPZ Notwil die Meisterschaft nach Notwil zu holen. Und dann ist das nächste Ziel ist dann eigentlich schon nationalmannschaftsbedingt, oder? Je nachdem, wenn wir den Match verlieren, gibt es noch eine Meisterschaftsrunde in Genf, wo dann wirklich der Meister entschieden würde, falls es 1-1 wird stehen. Und nachher das Wochenende drauf.
Ich schaffe auf das.
Dann bist du wahrscheinlich allein in der Halle in Genf, hoffentlich. Nein, und dann Mitte Mai geht eigentlich schon, ist schon das Kickoff für die Nationalmannschaft, oder? Dann haben wir Testing Days im Nationalen Leistungszentrum für Rollstuhlsport in Notwil. Das ist bei der Sportmedizin, beim Swiss Olympic Medical Center dort.
Ja.
Haben wir so Testings, wo man eigentlich so den Grundstein legt für nachher die ganze Trainingsplanung, oder? Wo wir alle Messungen machen, wo nachher auch mit dem Athlet definiert wird, hey, was machst du jetzt bis zu der EM? Für die, die nicht Nazi spielen, ist Pause mal zuerst ein bisschen, wieder auch ein bisschen relaxen. Für die anderen ist eine kurze Pause, vielleicht etwa 2 Wochen Maximum nach den Testing Days, und dann geht es dann eigentlich los, und am Pfingsten spielen wir schon das erste Turnier mit dem World Super Cup in Frankfurt mit der Nationalmannschaft. Ja.
Und wer sind die Gegner?
Gegner sind dort Deutschland und Türken. Türken als Vize-Europameister und Deutschland als Drittplatzierte vom 17. Also du siehst, wir probieren uns nach oben zu orientieren.
Man muss immer Ziel weit stecken. Mal, Nicola, ey, wir waren fast schon am Schluss. Und am Schluss gibt es immer noch 2 Fragen. Warum hast du für das Interview zugesagt?
Ja, weil wir uns ja schon lange kennen.
Ja.
Wir haben uns ja im jugendlichen Sportlager, wo ich als Trainer auch da war, Sportleiter, haben wir uns kennengelernt. Du hast gerade gesagt, es ist irgendwie 13 Jahre her oder so.
Ja, sind wir noch jung gewesen.
Und ich das natürlich immer so ein bisschen verfolgt habe, was du da machst und am Aufbauen bist. Und ich das mega cool finde, wenn man so seiner Leidenschaft folgt, weil man sieht, das ist eine Leidenschaft, die du da hast. Das ist nicht ein Beruf, darum weiss ich, dass du das wirst geschnitten haben auf den Samstag an, auf das Playoff-Spiel.
Mal schauen. Und wie hast du es gefunden, das Interview?
Ich habe es sehr gut gefunden. Es war mega kurzweilig.
Danke.
Ja, danke. Es ist, wie man sieht, du bist sehr informiert. Ich weiss nicht, ob du jetzt nur wegen mir zum Basketballfan mutiert bist und so viel NBA-Wissen auch noch aufgebaut hast in den letzten Tagen, oder ob das auch noch eine Leidenschaft von dir wird.
Es ist eine Leidenschaft, Mama. Es ist eine Leidenschaft. Und eben, Nicola, jetzt hat jeder Gast noch irgendetwas, was noch den Zuschauern auf den Weg geben kann. Du kannst mir jetzt erzählen. Die letzten Minuten können einfach dir und den Zuschauern, ich klinke mich da aus und sage dir, danke vielmals.
Ja, jetzt haben wir gerade zweimal das Wort Leidenschaft erwähnt, und das ist so ein bisschen das, was mir immer am Herzen liegt, auch wenn ich irgendeinen Vortrag mache vor irgendwelchen Firmen oder so, die mich darum beten als Nationaltrainer, frage ich mich immer, ja, wie motivierst du denn deine Spieler, oder? Und ich sage immer, hey, die müssen schon motiviert kommen, es muss eine Leidenschaft von ihnen sein, und dann können wir zusammen noch das Beste aus uns rausholen, und darum folgt eure Leidenschaft, und meine Sport und der Basketball ist eine sehr grosse davon, und eine andere sehr grosse ist meine Familie, und ich probiere einfach das, was ich mache, immer mit vollem Herz zu machen, und habe die feste Überzeugung, dass es dann auch immer sehr gut rauskommt.